Stell dir kurz eine Situation vor. Du kommst gerade von einem Lauf zurück. Du hast dich angestrengt, vielleicht war es sogar eine harte Einheit. Du schaust auf deine Uhr und da steht wieder diese Pace. Fast genau die gleiche wie vor ein paar Monaten. Und in diesem Moment kommt dieser Gedanke. Warum werde ich eigentlich nicht schneller? Du trainierst regelmäßig. Du ziehst deine Läufe durch. Du bist diszipliniert. Aber irgendwie fühlt es sich an, als würdest du auf der Stelle laufen. Und viele Läufer denken dann, sie müssen einfach noch mehr machen. Mehr Kilometer, mehr Tempo, mehr harte Einheiten. Aber genau das ist oft das Problem. Denn schneller werden hat viel weniger mit noch mehr trainieren zu tun, sondern damit, die richtigen Dinge zu trainieren. Und genau darüber sprechen wir heute. Ich bekomme tatsächlich unglaublich viele Nachrichten von Läufern, die genau dieses Gefühl beschreiben. Sie trainieren regelmäßig, investieren viel Zeit, aber ihre Leistung wird einfach nicht besser. Ich bekomme tatsächlich unglaublich viele Nachrichten von Läufern, die genau dieses Gefühl beschreiben. Sie trainieren regelmäßig, investieren viel Zeit, aber ihre Pace verbessert sich kaum. Und in den meisten Fällen liegt es nicht daran, dass sie zu wenig trainieren, sondern daran, dass ihr Training nicht richtig strukturiert ist. Viele laufen ihre lockeren Läufe zu schnell, ihre intensiven Einheiten nicht gezielt genug oder sie wissen gar nicht genau, wo ihre aktuelle Leistungsgrenze eigentlich liegt. Und genau deshalb habe ich einen Online-Kurs erstellt, in dem ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie du dein Lauftraining so wirklich gut strukturierst, dass du am Ende des Tages auch schneller und besser wirst, ohne mehr zu trainieren. Darin lernst du zum Beispiel, welche physiologischen Faktoren darüber entscheiden, wie schnell du laufen kannst, wie du dein Training über Herzfrequenz oder Pacezonen richtig steuerst, wie effektives Schwellentraining funktioniert und welche Intervalle wirklich Fortschritt bringen und wie du dein Training sinnvoll aufbaust. Und wenn du Bock darauf hast, dann kannst du mal jetzt hier unten in der Beschreibung, packe ich dir den Link da rein. Dieser Kurs kostet normalerweise 249 Euro. Aber da ihr die Zuhörer der ersten Stunde seid, gibt es für einen kurzen Augenblick nochmal einen Rabatt von 100 Euro. Das heißt, der Kurs kostet aktuell 149 Euro mit einem lebenslangen Zugriff. Das bedeutet, wenn du an einem Punkt stehst und du regelmäßig trainierst, aber irgendwie das Gefühl hast, irgendwie verbessere ich mich nicht so wirklich, dann ist das im Prinzip dein Leitfaden, dein Handbuch, wie du dein eigenes Training viel, viel besser steuern kannst, strukturieren kannst und vor allen Dingen, dass du genau weißt, wo du anfangen musst mit deinem Training und was du trainieren musst, um am Ende wirklich ein gutes Training zu machen. Und das ohne mehr zu trainieren oder ohne noch härter zu trainieren, sondern so, dass es zu dir am Ende passt. Also den Link packe ich jetzt hier unten rein. Und wenn du diesen Kurs jetzt innerhalb der nächsten Woche buchst, dann hast du auch diesen Rabatt zur Verfügung. Und vor allen Dingen hast du dann auch Zugriff auf die Community. Das heißt, wenn du diesen Kurs buchst, kannst du auch zu dem Kurs, kannst du mir persönlich deine Fragen stellen. Alles, was mit dem Laufen zu tun hat. Und wir können uns auch auf der Plattform dann austauschen zum Online-Kurs. Und du kannst auch deine Fragen zum Training stellen. Also, jetzt die Chance ergreifen und diesen Kurs buchen. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ich habe da sehr viel Arbeit reingesteckt und es ist mein Herzensprojekt. Und wenn ihr schon länger dabei seid, dann wisst ihr, wenn ich was mache, dann mache ich es authentisch und es hilft dir am Ende des Tages wirklich, dass du besser wirst ohne großen Mehraufwand. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schnellerwerden-Podcast. Ja, was soll ich sagen? Wir haben schon März. Alle sind mitten im Training. Jetzt kommen bald die ersten Wettkämpfe. Manche fangen jetzt an mit ihrer Vorbereitung für Marathon, Halbmarathon und so weiter. Und genau aus diesem Grund habe ich halt eben jetzt diesen Online-Kurs am Start. Weil es gibt ja schon einige, die den Podcast hier hören und die bei mir im 1:1-Coaching sind, also die maximale Betreuung, die man so haben kann. Aber wenn du vielleicht noch nicht den Mut gefunden hast, mal ein kostenloses Erstgespräch bei mir zu buchen, falls du sagst, ich weiß ja nicht, also ich beiße auf jeden Fall nicht und ich glaube, mit mir ist auch so ein erstes Gespräch, glaube ich, ganz angenehm, behaupte ich zumindest. Und wenn du vielleicht sagst, ich habe jetzt schon ein paar Folgen gehört, ich habe schon viel aus dem Podcast mitgenommen, vielleicht wäre es jetzt doch mal an der Zeit, vielleicht diesen Online-Kurs zu buchen. Du investierst tatsächlich in dein Training, in deine Laufleistung und du hast einfach einen Leitfaden an der Hand, wie du herausfindest, wo deine Schwellen sind. Ne? Also du kannst für dich daraus deinen eigenen Leistungstest machen, ohne zur Leistungsdiagnostik gehen zu müssen. Und du weißt dann einfach, wo deine Zonen sind, welche Trainingseinheiten du eventuell mal ausprobieren kannst, welche du machen kannst. Und du kannst dich dann auch noch mit mir austauschen. Ne? Das ist so der erste Schritt, vielleicht zu sagen, ah, ich fange mal über den kleinen Weg an. Dann hast du ja immer noch die Möglichkeit, vielleicht ins Coaching einzusteigen. Denn jetzt beginnt weiterhin die Vorbereitung für ganz, ganz viele Wettkämpfe. Also wenn du jetzt die nächsten 3 Monate, 4 Monate Bock hast auf, ja, auf ein Ergebnis, was ich sehen lassen kann, wo du endlich ja dein volles Potenzial abrufen kannst, dann melde dich doch gerne. Über was sprechen wir heute? Und ich habe mir gedacht, ich spreche mal über diese 20 Running Insights, die dein Training auf ein anderes Level bringen. Das passt jetzt gut zu dem Kurs. Das sind so 20 Punkte in meinen Augen, die ihr vielleicht auf der einen Seite schon mal gehört habt. Aber das sind im Prinzip die Dinge, die man vielleicht wissen sollte oder über die man sich Gedanken machen sollte, wenn man ja sein Laufen oder wenn das Laufen ein großes Hobby geworden ist, für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber wenn sich bei dir sehr viel um das Thema Trainingssteuerung, Laufen bewegt oder dreht, dann ist diese Folge heute genau das Richtige. Also, ich mache nochmal kurz mein Intro und dann starten wir auch direkt rein mit den 20 Running Insights. Also, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Schneller Werden, deinem ultimativen Podcast, der dich in Sachen mentale Stärke und Laufwissen auf das nächste Level hebt. Ich bin Alex Mersolle, einer der gefragtesten Laufcoaches und Mentaltrainer in Deutschland. Und ich bin hier, um dich zu inspirieren und zu motivieren. Du und ich, wir wissen, dass Laufen mehr ist als nur vorwärts zu kommen. Es geht um die Verbindung von Körper und Geist, um Durchhaltevermögen und die pure Freude an der Bewegung. Egal, ob du deine ersten Schritte wagst oder für den nächsten Ultramarathon trainierst. Schneller werden steht für Fortschritt, Gemeinschaft und die kleinen Siege, die wir feiern. Jede Episode ist vollgepackt mit Stories, die motivieren, Tipps, die deine Technik verbessern und mentalen Tricks, die dich auch an harten Tagen voranbringen. Zusammen knacken wir deine persönlichen Rekorde. Beim Laufen und im Leben. Ja, die 20 Running Insights, die dein Training auf ein anderes Level bringen. Denn viele Läufer trainieren hart, sind motiviert, diszipliniert und bleiben trotzdem unter ihrem Potenzial. Nicht, weil sie zu wenig wollen, sondern weil sie an den falschen Stellen ziehen. Leistung entsteht nicht einfach dadurch, dass du im Prinzip mehr leidest oder dass du mehr Gas gibst. Leistung entsteht, wenn du verstehst, welches System du gerade trainierst. Und genau das machen wir jetzt einfach 20 Mal. Und der erste Punkt, da haben wir auch schon vor kurzer Zeit drüber gesprochen, das ist die Grauzone. Ja, also die Grauzone macht dich im Prinzip müde, aber eben nicht maximal besser. Also der erste große Insight ist vielleicht auch so der wichtigste. Viele Freizeitläufer trainieren in einer Intensität, die physiologisch ungünstig ist. Das heißt, oft irgendwo zwischen locker und hart. Aber genau dort sammelst du relativ viel Ermüdung, aber setzt nicht immer den stärksten Reiz für die Anpassung, die du eigentlich willst. In Untersuchungen zu gut trainierten Ausdauerathleten sieht man dagegen häufig eine Verteilung mit sehr viel niedriger Intensität und deutlich weniger hochintensiver Arbeit. Was passiert dabei im Körper? Also bei lockerem Training dominieren oxidative Prozesse. Ne? Also dein Körper verbessert Mitochondrien, die Kapillaren, der Körper lernt die Fettnutzung und vor allen Dingen auch die Erholungskapazität. Und bei wirklich hartem Training setzt du starke Signale für dein VO2-Max-Training, für die Pufferkapazität und vor allen Dingen auch für die Tempoverträglichkeit. Und in der Grauzone liegst du genau oft dazwischen. Also hoch genug, um dein Nervensystem, dein Hormonsystem und deine Muskeln spürbar zu belasten, aber nicht immer spezifisch genug, um den maximalen Nutzen zu erzeugen. Das Problem ist also nicht, dass diese Zone wertlos wäre. Das Problem ist, wenn zu viel dort trainiert wird, verschlechtert sich oft das Verhältnis aus Reiz und Ermüdung. Das heißt, wir wollen ja unseren Stoffwechsel so gut trainieren, dass wir uns entwickeln. Und wenn wir in so einem Zwischenbereich die ganze Zeit trainieren, dann haben wir schon, ich sag mal, eine harte Belastung, die aber nicht so einen guten Reiz fährt, wie wenn ich jetzt noch härter trainiere für einen kürzeren Zeitpunkt, also für einen kurzen Zeitpunkt noch mehr Leistung bringe. dann eine gute Erholung habe, aber auch nicht zu gering, um damit auch wieder wertvolle Punkte zu sammeln. Und wenn ich immer so ein Mittelding mache, dann ist es im Prinzip ja immer ein hoher Wert beziehungsweise ein hoher Reiz, der nicht so viel Effekt hat wie maximale Belastung oder lockere Belastung. Wenn das natürlich regelmäßig passiert und häufig, dann haben wir irgendwann das Gefühl, dass wir viel trainieren, aber eben halt nicht genau wissen oder dass wir halt eben da nicht besser werden, weil wir halt immer ja in dieser grauen Zone trainieren. Du kannst dir das so vorstellen, also stell dir vor, du willst ein Haus bauen. Die lockeren Läufe liefern Zement, Steine und die Statik. Und diese harten Einheiten setzen die entscheidenden Stahlträger, die du brauchst. Und die Grauzone ist, als würdest du jeden Tag halbfertige Wände hochziehen, aber nie das Fundament richtig gießen und nie die Träger sauber setzen. Am Ende bist du erschöpft und das Haus sieht trotzdem nicht stabil aus. Und praktisch heißt das, nicht jeder moderate Lauf ist falsch. Aber du solltest wissen, warum du ihn läufst. Weil wenn du locker trainieren willst, dann wirklich locker. Und wenn du Qualität trainieren willst, dann musst du es gezielt tun. Ja, Insight Nummer 2. Also, langsame Läufe verändern nicht nur deine Fitness, sie verändern vor allen Dingen auch dein Herz. Also, viele Läufer unterschätzen lockere Läufe, weil sie sich zu einfach anfühlen. Aber genau diese Einheiten verändern über Zeit eines der wichtigsten Organe überhaupt. Und das kennst du auch, das ist dein Herz. Das schlägt den ganzen Tag. Also Ausdauertraining führt zu strukturellen Anpassungen des Herzens. Also insbesondere auch des linken Ventrikels. Das bedeutet, das verbessert das Schlagvolumen. Also die Blutmenge, die pro Herzschlag ausgeworfen wird. Und warum ist das so wichtig? Weil Ausdauer Leistung letztendlich davon lebt, wie viel Sauerstoff du pro Minute zu den arbeitenden Muskeln bringen kannst. Also wenn dein Herz mit einem Schlag mehr Blut bewegt, brauchst du für dieselbe Leistung tatsächlich dann eben weniger Schläge. Deshalb sinkt ja auch bei gut trainierten Läufern oft die Herzfrequenz bei gleicher Pace. Also langsame Läufe liefern dafür den langanhaltenden Volumenreiz. Also viel Blutfluss, viel Zeit unter kontrollierter Belastung, ohne dass das System überfordert wird. Das ist im Prinzip kein Easy-Junk-Volumen, sondern ein struktureller Umbauprozess. Deswegen ist dieser Effekt, gerade für jemanden, der mit dem Laufen anfängt, passiert es nämlich relativ häufig, dass wenn man noch nie laufen war und man jetzt losläuft, dass der Puls natürlich relativ schnell nach oben kommt, weil der Körper das nicht so kennt und man sehr schnell aus dieser lockeren Intensität rausrutscht und dann halt eben nicht diesen Aufbauprozess macht, den man braucht, um wirklich eine gute Kapillarisierung zu haben, um das Herz-Kreislauf-System zu trainieren. Wir sind dann relativ schnell, rutschen wir immer aus dieser Zone raus und rutschen dann direkt in die graue Zone vielleicht rein oder vielleicht dann sogar auch mal ins VO2 Max rein, weil der Körper das noch nicht kann. Deswegen kann man auch gerade als Anfänger über andere Wege, über auch andere kardioläre Trainingsgeräte wie zum Beispiel Rudern oder Ski oder Fahrradfahren, kann man manchmal viel geringere Intensität wählen, wo der Puls vielleicht auch kontrollierbarer ist, als wenn du das erste Mal laufen gehst. Ja, also Laufen ist dann schon auch koordinativ ein bisschen anspruchsvoller, vielleicht wenn du nur auf dem Rad sitzt. Und dann kann es für einen Anfänger auch hilfreich sein, gerade so diese langsame oder diese geringe Intensität, um letztendlich das Fundament zu trainieren, könnte man das tatsächlich auch mit Radfahren machen, ne? Dass der Körper einfach über diese Intensität lernt, was kann der Körper eigentlich anpassen und sich verbessern. Und wie kannst du dir das vorstellen? Also im Prinzip, zwei Pumpen sollen einen Garten bewässern. So kannst du dir das jetzt mal vorstellen in deinem Garten. Also die kleine Pumpe, ja, die muss hektisch arbeiten, um dieselbe Wassermenge zu schaffen, ja. Und die große Pumpe fördert pro Minute im Prinzip viel mehr. Und genau das passiert letztendlich mit deinem Herz-Kreislauf-System. Praktisch heißt das, einer der besten Fortschrittsmarker ist nicht nur eine neue Bestzeit, sondern dieselbe Pace bei niedrigerem Puls oder dieselbe Herzfrequenz bei schnellerer Pace. Und das kannst du auch mal kontrollieren, ja. Also wenn du jetzt über mehrere Monate oder mehrere Wochen trainiert hast, du hast vielleicht deine Lieblingsstrecke, die du jeden Sonntag läufst, und du guckst dir, also läufst immer 10 Kilometer, und dann schaust du dir mal an, wie schnell läufst du die 10 Kilometer und wo ist deine Herzfrequenz. Und wenn du dann feststellst, dass du vielleicht schneller wirst bei der gleichen Herzfrequenz oder aber, dass du immer bei demselben Tempo, dass deine Herzfrequenz weniger wird, das ist immer ein schöner Marker oder ein Indiz dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber wenn du jetzt schon mehrere Monate immer dasselbe Tempo läufst und die Herzfrequenz verändert sich nicht, du wirst auch nicht schneller, dann ist irgendwas nicht korrekt. Und dann solltest du vielleicht mal hinschauen oder, wie eben am Anfang schon gesagt, könnte der Online-Kurs tatsächlich das Richtige für dich sein, um überhaupt mal zu verstehen, wo könntest du denn jetzt anknüpfen, um mit weniger Aufwand trotzdem irgendwann schneller zu werden. Ne? Punkt Nummer 3, die Laktatschwelle ist oft ja wettkampfrelevanter als deine VO2 Max. Wir reden ja auch immer von VO2 Max, das ist ja auch immer gut, und VO2 Max ist letztendlich ja die maximale Sauerstoffaufnahme. Also wie viel Sauerstoff kannst du im Prinzip dann auch pro Minute maximal aufnehmen. Also VO2 Max klingt immer so spektakulär, weil es nach maximaler Leistungsfähigkeit klingt. Aber im echten Rennen entscheidet oft nicht, wie groß dein Motor, also theoretisch ist, ja, also wie viel maximal, also wie viel PS hat dein Auto, sondern wie viel davon du dauerhaft nutzen kannst. Ja, es ist im Prinzip wie wenn du jetzt hier auf der deutschen Autobahn unterwegs bist, du hast jetzt einen richtigen Motor unter der Haube und dann ballerst du damit 250 die Autobahn lang. So. Das ist zwar schön und gut, du hast eine große VO2 Max und kannst die dann auch voll ausnutzen. Wenn wir dagegen auf niederländischen Autobahnen fahren oder belgischen und du hast maximale Power und da darfst du aber überall nur 90 oder 100 fahren, ja, dann hast du unglaublich viel Power, aber kannst du im Prinzip nicht nutzen, ne? Weil vielleicht irgendwas vorgeschrieben ist, was halt nicht funktioniert. Und genau dafür ist letztendlich die Laktatschwelle so wichtig. Sie beschreibt letztendlich ja eben diesen Intensitätsbereich, in dem Laktatbildung und Verwertung noch in einem relativ stabilen Verhältnis stehen. Was heißt das physiologisch? Laktat entsteht nicht erst dann, wenn kein Sauerstoff mehr da ist, sondern es wird auch unter aeroben Bedingungen laufend produziert. Das heißt, Laktat fällt immer an, auch bei niedriger Intensität. Aber entscheidend ist, ob dein Körper es eben transportieren kann, ob er es oxidieren und wiederverwenden kann. Solange das klappt, bleibt die Belastung auch kontrollierbar. Aber wenn die Produktionsrate die Verwertung deutlich übersteigt, steigt die Konzentration an, das Säure-Basen-Milieu verändert sich, die Muskelkontraktion wird schwieriger und die Belastung kippt von hart, aber stabil in nicht lange haltbar. Das kannst du dir so vorstellen, also so eine Badewanne mit offenem Hahn und offenem Abfluss. Also solange gleich viel abläuft, wie hineinkommt, bleibt der Pegel stabil. Aber sobald mehr reinkommt, als abfließt, dann steigt das Wasser in deiner Badewanne. Und genau so ist es auch im Prinzip mit der Schwelle. Ne? Also deine Schwelle ist genau dieser Kipppunkt. Und praktisch heißt das, wenn du 10 Kilometer bis Halbmarathon besser werden willst, ist Schwellentraining Gold wert. Ja, also weil es dich nicht nur härter macht, bedeutet, sondern auch dein System darauf trainiert, hohe Intensität länger metabolisch sauber zu tragen. In diesem Zuge, was auch mega spannend ist, ich werde ja auch immer auf die Atmung gefragt. Und sollte ich die Nase benutzen oder den Mund? Also bei harten Einheiten, bei Schwelleneinheiten fällt es natürlich leichter, den Mund zu benutzen, weil wir gefühlt mehr Sauerstoff aufnehmen können. Aber mit der Nase wäre es tendenziell besser. So, jetzt ist es natürlich schwierig, wenn wir eine harte Intensität haben, nur die Nase zu benutzen. Deswegen gibt es ja auch Nasenpflaster, damit die Nasenflügel nicht zugehen und so weiter. Oder so Clips für die Nase, die benutze ich ja auch total gerne. Und ich versuche auch bei harten Einheiten möglichst lange durch die Nase zu atmen, weil es einfach viel bessere Effekte hat, um mehr Sauerstoff zur Muskulatur zu bringen Und ich habe euch ja vielleicht, oder ihr wisst noch, ich habe ja von euch dem Train-Red-Sensor mal erzählt, der letztendlich die lokale Sauerstoff oder das lokale Sauerstoffverhältnis im Muskel misst. So, und wenn man die Nase benutzt, dann wird halt eben mehr Sauerstoff zur Muskelzelle gebracht. Aber spannend wird es in der Erholungsphase. Das heißt, wenn ein Intervall, ein Schwellenintervall gerade zu Ende ist und du hast jetzt vielleicht 1 oder 2 Minuten Pause, gibt es spannende Studien, die zeigen, dass wenn du nach einer harten Einheit beziehungsweise nach einem Intervallabschnitt versuchst, über die Nase tief ein- und auszuatmen, dass du dann dadurch schneller wieder Sauerstoff zur Zelle bringst. Das heißt, dein Muskel bekommt schneller wieder Sauerstoff, erholt sich viel schneller und du bist für den nächsten Abschnitt besser vorbereitet. Wenn du dagegen nach so einer harten Session oder nach dem harten Intervall den Mund benutzt, ausschließlich, und du atmest dann, ne, also wirklich intensiv, dann kommt nicht mehr so viel Sauerstoff, also es kommt auch wieder Sauerstoff an, du holst dich natürlich, weil du ja keine Belastung hast, aber nicht so schnell, wie wenn du versuchst, tief über die Nase einzuatmen. Unglaublicher Gamechanger, müsst ihr probieren, in eurer Pause versuchen, über die Nase letztendlich dann schneller zu regenerieren. Und damit wären wir auch bei Punkt 4. Also Laktat ist kein Müll, es ist letztendlich ein Brennstoff und ein Kommunikationssignal. Also der alte Mythos, Laktat gleich Abfallstoff, hält sich immer noch hartnäckig, ist aber aus sportphysiologischer Sicht total überholt. Also die Laktat-Shuttle-Theorie, ja, zeigt, Laktat ist letztendlich ein zentrales Zwischenprodukt des Energiestoffwechsels. Es kann zwischen Zellen, Muskelfasern und Organen transportiert und dort wieder oxidiert werden. Das Herz nutzt Laktat sogar sehr gerne als Energieträger. Was passiert im Körper? Also schnelle glykolytische Fasern produzieren vermehrt Laktat. Was bedeutet das? Oxidativ starke Fasern. Das Herz und andere Gewebe können es aufnehmen und weiterverarbeiten. Das heißt also, Laktat ist nicht nur ein Zeichen hoher Belastung, sondern auch ein Transportmedium für Energie. Und zusätzlich wirkt es als Signalmolekül und beeinflusst auch Anpassungsprozesse. Das verändert die ganze Sicht auf Tempotraining. Du trainierst nicht nur Härte, sondern auch die Fähigkeit, dieses Zwischenprodukt intelligent zu bewegen und zu nutzen. Stell dir vor, eine Stadt mit verschiedenen Energiezentren. Ein Stadtteil produziert Überschussstrom und leitet ihn dort weiter oder dorthin weiter, wo gerade Bedarf ist. Und Laktat ist in diesem Bild kein Müllcontainer, sondern eher das Stromkabel. So kannst du es dir vorstellen. Ja? Also die überschüssige Energie wird über diese Stromkabel letztendlich weitergeleitet. Und das macht im Prinzip dieses Laktat. Das heißt, praktisch gesehen, also gute Tempoläufe und Schwellenblöcke trainieren eben nicht nur deine Beine, sondern auch dein inneres Logistiksystem für deine Energie. Ja? Deswegen sollten wir anfangen, Laktat zu lieben und uns auch vielleicht mal mehr mit Laktat auseinandersetzen. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Muss jetzt nicht immer bei jeder Trainingseinheit eben ein Laktatmessgerät haben, wo man sagt, jedes Intervall nehmen wir mal Laktat ab, um zu sehen, wo sind wir gerade. Aber je gezielter und je besser man die Werte auch irgendwie hat oder je besser man auch über jahrelanges Training seinen Körper kennt und Top-Athleten wissen, meistens immer, wenn sie sagen, ah, das war so eine Intensität, ich würde jetzt schätzen, ah, ich bin bei 2,3 Millimol Laktat, und dann nehmen sie Laktat ab und sind dann bei 2,5. Ne? Also man kann dann irgendwann, wenn man öfters mal sowas gemacht hat, kann man natürlich auch seinen Körper besser einschätzen und dann kann man auch damit arbeiten. Ne? 5. Punkt ist die Laufökonomie. Also Laufökonomie ist die Kunst, aus derselben Fitness, die man hat, mehr Geschwindigkeit herauszuholen. Also stell dir 2 Läufer vor, die können ähnliche VO2-Max-Werte haben. Und trotzdem ist einer deutlich schneller. Und der Unterschied liegt oft in der Laufökonomie. Also darin, wie viel Sauerstoff bzw. Energie du brauchst, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu laufen. Und Laufökonomie ist einer der stärksten Parameter für Leistung im Ausdauerlauf oder im Ausdauersport. Also physiologisch und biomechanisch bedeutet das, dass effiziente Läufer einfach weniger Energie verschwenden. Also Sie springen in weniger hoch und runter, ja, sie haben also weniger unnötige Bewegung nach oben und unten. Sie bremsen sich vielleicht mit dem Fußaussatz nicht ab, ne, weil sie halt eben gut mit dem Mittelfuß aufsetzen und nicht mit der Ferse. Sie nutzen vielleicht sogar, ich sag mal, die Achillessehne und die Waden und die Faszien besser und haben meist einfach eine günstigere Koordination zwischen Muskelaktivierung und Schrittmechanik. Und das Entscheidende ist, Ökonomie ist nicht nur Technik und nicht nur Fitness. Sie ist letztendlich die Qualität, mit der dein System Kraft, Elastizität und Timing zusammenbringt. Du kannst dir so vorstellen, zwei Autos fahren gleich schnell. Aber eins verbraucht 5 Liter und das andere verbraucht 8 Liter. Der sparsamere Wagen gewinnt auf lange Sicht fast immer. Und genau so ist es auch mit der Laufökonomie. Derjenige, der einen sauberen Laufstil hat, der einen effizienteren Laufstil hat, der weniger Energie braucht bei jedem Schritt, der wird am Ende des Tages, am Ende des Rennens und je länger das Rennen ist, desto mehr Energie kann er sparen und wird immer besser. Also praktisch heißt das, wenn du Strides machst, also kurze, schnelle Abschnitte am Ende eines Laufes, ne, du machst einen langen Dauerlauf und machst am Ende nochmal, keine Ahnung, 6x 30 Sekunden nochmal ein paar schnelle Strides. Wenn du Krafttraining machst, wenn du Sprungübungen machst, wenn du Technik-Drills machst und einfach, ja, vielleicht ab und zu mal, ihr wisst, ich bin nicht so der große Fan von Lauf-ABC, wenn man da niemanden hat, der einen didaktisch das zeigt oder vorbereitet. Aber wenn du halt eben einen guten Laufstil hast, dann, ja, ist halt eben so gesteigertes Tempotraining letztendlich oft intensiver und besser mit einer guten Lauftechnik, als wenn du halt eben eine schlechte Lauftechnik hast und versuchst irgendwie ein bestimmtes Tempo zu laufen. Deswegen auch immer an der Laufökonomie arbeiten. Und man sieht ja auch ganz oft bei Volksläufen, da sieht jemand, der läuft total schön, total locker, total entspannt. Und andere, ja, latschen sich da so richtig einen ab, wo man denkt, oh, das tut schon beim Zuschauen weh, dass dem nicht die Knie wehtun, dass dem nicht der Rücken wehtut, der hat so eine weit vorgebeugte Haltung, die Füße knicken ein, dass der keine Sprunggelenke hat, die irgendwie wehtun. Ne? Also da kann man wirklich sehr viel rausholen und die Laufökonomie ist, ja, ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja, also auch das, ne, falls ihr noch nicht mein Laufwebinar gesehen habt zum Thema Lauftechnik, macht das auch Sinn, vielleicht das auch nochmal sich reinzuziehen. Ne? Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt und nicht wisst, wo ihr es findet, schreibt mir auch gerne mal eine Nachricht. Ne? Also dann lasse ich euch so einen Link nochmal zukommen. Ja, Punkt Nummer 6, sprechen wir über Gewicht. Auch das ist ja auch immer ein Thema. Also jedes zusätzliche Kilo kostet dich, ja, am Ende des Tages einfach viel Energie. Laufen ist eine Fortbewegung, bei der du dein Körpergewicht bei jedem einzelnen Schritt beschleunigst und abfängst und wieder nach vorne bringst. Darum steigen letztendlich die Energiekosten des Laufens grundsätzlich mit dem Körpergewicht. Das ist keine moralische Ansage, sondern einfach reine Physik und Biomechanik. Warum? Weil bei jedem Kontakt mit dem Boden Kräfte wirken, die durch Muskulatur, Sehnen und Bindegewebe kontrolliert werden müssen. Mehr Masse bedeutet mehr Arbeit gegen Schwerkraft und mehr Stoßbelastung, die abgefangen werden muss. Gleichzeitig ist die Sache differenziert. Nicht jedes Kilo ist schlecht. Also mehr Muskelmasse kann in manchen Fällen für mehr Stabilität, Kraftübertragung und letztendlich auch die Leistung verbessern. Also entscheidend ist also nicht simples leichter gleich besser, sondern die Frage, ob deine Körpermasse funktional zu deiner Distanz, Pace und Belastungsverträglichkeit passt. Auch das ist vielleicht ein spannendes Thema, gerade so das Thema auch High Rocks. Da gibt es ja unglaublich schlanke, athletische Athleten, die sehr schnell sind. Und dann gibt es athletische Athleten, die sehr muskulös sind und auch sehr schnell sind. Und auch da kommt immer wieder die Frage, ja, ich glaube, ich brauche mehr Muskelmasse, ich muss mehr Kraft machen, ich brauche mehr Muskeln, weil mit mehr Muskeln habe ich dann mehr Power, um den Schlitten zu schieben. Auf der anderen Seite gibt es die Athleten, die schon sehr viel Muskelmasse haben und einfach dazu neigen, auch einen athletischeren Körper zu haben, die dann sagen, ich glaube, ich muss Muskulatur abnehmen, damit ich im Laufen effizienter werde. Man muss irgendwo ein Stück weit bei seiner Genetik bleiben. Man ist vielleicht einfach da veranlagt für, dass man einfach mehr Muskulatur hat, dass man einfach vom Körpertyp halt einfach mehr muskulös ist. Und andere wiederum vielleicht eher lange Gliedmaßen haben, lange Beine, lange Arme, vielleicht groß sind und die halt eben nicht so, ja, die Athleten sind, sondern eher schlank sind. Und wenn ich zu sehr weg von meiner Genetik weggehe, also wenn ich der ganz schlanke Athlet bin und versuche auf Biegen und Brechen Muskeln aufzubauen und dann ich dann sehr viel Muskulatur habe, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr so effizient sein. Und umgekehrt, wenn ich eigentlich ein kräftigerer Athlet bin und ich auf Biegen und Brechen dann 10 Kilo abnehme, dann werde ich auch wahrscheinlich dann am Ende des Tages keine Leistungsfähigkeit haben. Also es muss immer dazu passen, ne, was deine Genetik so ein Stück weit auch mitbringt. Und dann kann man trotzdem dran schrauben, ob ich vielleicht ein bisschen rauf oder ein bisschen runter gehe, um dann auch möglichst effizient zu bleiben. Ne? Also das ist ganz wichtig. Also stell dir vor, du läufst 10.000 Schritte mit einem kleinen Rucksack. Ja? Du hast einen Rucksack an und läufst 10.000 Schritte damit. Ein einzelnes zusätzliches Kilo klingt vielleicht erstmal wenig. Aber wenn man das multipliziert mit jedem Schritt, summiert sich das Ganze auf echte Mehrarbeit. Ja, also wenn du diesen Rucksack trägst und da legst du jetzt einen Stein rein, dann denkst du ja, okay, der Rucksack ist ja nicht schwer. Aber je länger du damit läufst und mehr Schritte machst, dann wird das nach hinten raus immer schwerer und immer schwerer. Und so ist es halt eben auch, dass manches Kilo hat man vielleicht zu viel und das kann man auch noch loswerden. Ne? Und praktisch heißt das, Ziel ist es nicht, extremes Abnehmen, sondern einen Körper, der für deine Laufanforderungen möglichst effizient arbeitet und gleichzeitig gesund, belastbar und versorgt bleibt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und da passiert es auch häufig, dass man über die Ernährung, dass viele sich da so sehr stressen und immer mehr abnehmen und immer mehr abnehmen und vielleicht auch Laufen nutzen, um damit schlank zu bleiben, dass man dann nachher auch keine Leistung mehr bringt. Weil wenn wir zu wenig Energie haben, wenn wir immer leichter werden oder vielleicht sogar ins Red S abrutschen, ja, also dann vielleicht auch darum Hormone vielleicht nicht mehr richtig arbeiten oder funktionieren, dann kann das ganz schnell in die Hose gehen. Ja. Punkt Nummer 7. Die Müdigkeit sitzt nicht nur in den Beinen, sie sitzt vor allen Dingen auch in deinem Gehirn, in deinem Schädel. Also viele Läufer interpretieren Müdigkeit meistens immer rein muskulär. Ja, du kennst es vielleicht auch, die Beine waren leer. Aber Leistung wird auch immer zentral gesteuert. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ne? Auch wenn du das Gefühl hast, boah, du bist total müde, die Beine sind leer. Also die Modelle der zentralen Ermüdung und der zentralen Regulation beschreiben letztendlich, dass das Gehirn fortlaufend Signale aus Körper und Umwelt verarbeitet, um die Muskelrekrutierung oder die Muskelrekrutierung mit beeinflusst. Ne? Also ich sage ja auch immer so schön, der Körper ist dein Feedback-Instrument. Und das ist total wichtig. Manchmal können wir das Feedback sehr gut und einfach. Ja, wenn die Blase anfängt zu drücken, wenn die voll wird, dann gibt es das Signal, hey, hallo, du musst mal auf Klo. Eindeutiges Signal, Feedback vom Körper, wir machen danach eine Handlung. Und so ist natürlich dann auch bei anderen Dingen, die wir vielleicht nicht so direkt wahrnehmen oder nicht wissen, was passiert da und vor allem die unterbewusst passieren. Ja, also was heißt das? Letztendlich dein Gehirn beobachtet deine Temperatur beispielsweise. Ja, also wie viel Grad hast du gerade aktuell deine Körperkerntemperatur? Es beobachtet deine Energieverfügbarkeit. Es beobachtet Stress, Motivation, Schmerz, frühere Erfahrung und vieles mehr. Ja, also daraus entsteht eine Art Sicherheits- und Steuerlogik. Also wie viel Leistung ist in diesem Moment vertretbar? Also Müdigkeit ist also nicht nur ein Schaden in der Muskulatur, sondern auch eine regulierte Empfindung, die unser Verhalten beeinflusst. Das erklärt auch, warum Schlafmangel, Hitze oder psychischer Stress oder ein negatives Erwartungsbild dein Laufgefühl massiv verschlechtern. Ja? Selbst wenn die Muskeln objektiv überhaupt nicht komplett leer sind. Du kannst es auch wieder so vorstellen, dein Körper ist ein Auto, aber dein Gehirn ist nicht nur der Fahrer, es ist auch das Steuergerät, also mit einem eingebauten Schutzmodus. Also wenn es Gefahr vermutet, dann drosselt es die Leistung, bevor es eben zusammenbricht. Also du kennst das ja, wenn du mit deinem Auto fährst und du hast jetzt, ich habe jetzt ein neues Auto, ein E-Auto, ich bin jetzt unter die E-Fahrer gegangen, vielleicht so ein und das hat unglaublich viele Dinge, ja, also das erkennt, wenn vor dir gebremst wird, das erkennt, wenn irgendwas über die Straße läuft und macht dann eine Gefahrenbremsung, ja. Und da ist so viel Sicherheit und Schutz eingebaut, dass manchmal eben, ja, dass man manchmal Funktionen vielleicht auch nicht bräuchte, weil sie halt eben, ja, uns einfach Sicherheit geben oder wir glauben, wir brauchen so viel Sicherheiten und dann reduziert unser Körper oder bremst für etwas, was vielleicht gar nicht da ist, ja. Und dann passiert es halt relativ schnell, dass unser Körper, wir wollen ja auch immer, deswegen haben wir auch den inneren Schweinehund, wir gehen ja immer den geringsten Widerstand und wir vermeiden immer wilde Gefahr. Ne? Also wir gehen jeder Angst, jeder Gefahr, gehen wir meistens aus dem Weg. Und wenn wir das uns immer zu Herzen nehmen, dann wird einfach unsere Leistung tatsächlich gedrosselt. Ja, also es wäre dasselbe, wenn du jetzt laufen gehst und es ist stockdüster, du siehst nichts und du versuchst dein normales Tempo zu laufen, wirst du wahrscheinlich oder mit einer großen Wahrscheinlichkeit wirst du nicht die Pace laufen, die du sonst läufst. Du würdest dich vorsichtig versuchen, irgendwie von A nach B zu kommen. Oder du bist abends zu Hause, ne, du weißt, wie deine Wohnung aussieht und es ist stockdüster und du kennst zwar so grob die Richtung, aber da gehst du ja auch vorsichtiger. Da läufst du ja auch nicht einfach drauf los, ich laufe mal schnell in die Küche, sondern da bist du auch vorsichtiger, weil du halt eben nicht die Dinge siehst. Und so ist unser Gehirn auch. Es bewahrt uns eigentlich immer vor vielen Gefahren. Aber manchmal, ja, haben wir vor Dingen Angst, die überhaupt gar keine Relevanz haben. Aber wir haben es einfach so abgespeichert, ne? Praktisch heißt es einfach Regeneration, Schlaf, mentale Frische und Pacing sind einfach keine Nebenthemen. Sie sind Teil deiner Leistungsfähigkeit, ne? Und das ist total wichtig. Die Müdigkeit entsteht immer oder ist nicht nur in deiner Muskulatur, sondern über den ganzen Tag verteilt. Ja, das ist total wichtig. Und damit wären wir auch bei Punkt Nummer 8. Ja, und dann wären wir mit beim Schlaf angekommen. Auch ein total wichtiges Thema. Also Schlaf ist kein Wellness-Thema. Schlaf ist letztendlich, er ist Trainingszeit in einer anderen Form. Genau wie eure Rest Days, ja. Ein Rest Day ist ja kein trainingsfreier Tag, sondern ein Rest Day ist auch eine andere Trainingszeit, um besser zu werden. Nur mit Rest Days können wir besser werden. Auch wenn wir dann das Gefühl haben, oh, wir haben den ganzen Tag nichts getan. Ja, wenn man das sonst noch nie gemacht hat. Das ist wie mit allen Dingen, die du das erste Mal machst. Wenn du das erste Mal eine Gitarre in der Hand hältst und du versuchst, da ein paar Töne rauszuspielen oder du versuchst, irgendeinen bestimmten Griff zu machen, dann machst du das einmal und denkst, ei, ich krieg einen Krampf in der Hand, wie soll ich denn die Saiten spielen? Boah, das hat mich voll angestrengt. Das ist ja auch logisch. Wie soll sich ein Rest Day gut anfühlen, wenn du nie einen gemacht hast? Dann stresst dich das erstmal, aber wenn du dann den zweiten Rest Day mal gemacht hast, den dritten, den vierten, den fünften, wenn du mal 1000 Rest Days gemacht hast, dann kannst du das. Und so ist es eben total wichtig, dass man manchen Dingen einfach mal eine Chance gibt und halt eben nicht nur nach einmal dann schon die Flinte ins Korn schmeißt und sagt, nee, so eine Scheiße, das bringt ja gar nichts. Einmal ist kein Mal, zweimal ist einmal zu viel. Oder wie sagt man? Nee, Spaß beiseite, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn Training der Reiz ist, dann ist Schlaf die Phase, in der dieser Reiz in Anpassung übersetzt wird. Es gibt Reviews zu Schlafinterventionen im Sport, die zeigen, dass mehr und besserer Schlaf häufig mit Vorteilen für physische und kognitive Leistung verbunden ist. Ja, das ist total spannend. Also im Körper passiert nachts enorm viel. Wachstumshormon wird vor allem in den tiefen Schlafphasen ausgeschüttet. Und da funktioniert die Gewebereparatur. Ja, also in der Delta-Phase, in der Tiefschlafphase, da haben wir eine körperliche Erholung. Total wichtig, wenn wir viel trainieren, ja. Das Immunsystem arbeitet, das autonome Nervensystem verschiebt sich in Richtung Erholung, die Energiebilanz und die Appetitregulation werden beeinflusst und das Gehirn verarbeitet Belastung. Schlafmangel dagegen erhöht oft die wahrgenommene Anstrengung, also verschlechtert letztendlich die Reaktionsgeschwindigkeit und verändert das Verhältnis von Belastung zu Erholung total ungünstig. Das heißt, du kannst ein gutes Training durch schlechten Schlaf teilweise biologisch wieder entwerten. Also wenn du den ganzen Tag leistest oder wenn du knallhart trainierst und du hast eine geile Einheit gemacht und du denkst dir so, boah, die war richtig gut, die Einheit, die bringt mich richtig nach vorne. Und dann schläfst du nachts nicht oder du machst irgendwie andere Dinge nachts, dann kannst du dir selber auf die Schulter klopfen und kannst sagen, danke. Danke, dass du mich quälst, mit mir geile Trainingseinheiten machst, aber die kannst du dir auch sparen, weil der Schlaf ist wichtig. Den brauche ich, um auch diese Einheit umsetzen zu können. Ich brauche den Rest Day, um das Training in neue Leistung zu bringen. Und dann nützt dir nicht noch ein Training mehr und noch ein Training mehr, wenn dir einfach deine Recovery fehlt. Das muss erstmal in den Köpfen ankommen. Und man kann auch sagen, Training ist, als würdest du im Prinzip Baumaterial auf die Baustelle liefern und letztendlich ist der Schlaf ist der Bautrupp. Ja? Und ohne Bautrupp liegen die Materialien herum. Das heißt, du willst ein Haus bauen, alles ist vorhanden, Training ist da, Ernährung ist da, alles ist da und jetzt soll das Haus gebaut werden und du stehst dann da und denkst, hä? Wie in ganz Deutschland alle Baustellen, die es da so gibt. Ja, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, gibt es an allen Ecken eine Baustelle und man fragt sich eigentlich, warum sind hier überall Baustellen, hier stehen überall Schilder, aber es arbeitet nie einer. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber das ist so das Gefühl, was ich habe. Ja, also überall sind Baustellen, da werden überall Löcher aufgerissen, aber passieren tut da nichts. Und so behandeln ganz viele Leute ihre Recovery, ihren Schlaf, die trainieren und reißen überall Baustellen auf. Aber anstatt die Baustelle vernünftig zu Ende zu bringen, auch mal sich um die Regeneration zu kümmern, nö, da trainiere ich auch lieber mehr und reiße noch mehr Straßen auf. Ja? Punkt Nummer 9. Sprechen wir über Kadenz. Ja? Kadenz kann letztendlich deine Bremskräfte reduzieren. Kadenz ist kein magischer Zahlenfetisch, ja, also wer Zahlen, Daten, Fakten liest, ja, der kann sich da vielleicht drauf ausruhen oder sich das zu Herzen nehmen, aber es beeinflusst unsere Biomechanik, das muss man einfach ganz klar sagen. Und Forschungsarbeiten zeigen auch, dass eine moderate Erhöhung der Schrittfrequenz häufig mit geringeren Belastungsspitzen, mit geringeren vertikalen Load Rates, so heißt das, also der vertikale Wert und oft mit günstigeren Gelenkwinkeln verbunden ist. Was heißt das? Also was passiert biomechanisch? Wenn du bei gleicher Geschwindigkeit mehr Schritte pro Minute machst, werden die einzelnen Schritte meist etwas kürzer. Und das kann dazu führen, dass der Fuß näher unter dem Körperschwerpunkt landet, du dich weniger stark, in Anführungszeichen, einbremst und die Stoßbelastung pro Schritt sinkt. Und was dabei wichtig ist, es geht nicht darum, künstlich und hektisch zu trippeln, ja, also dass man bewusst ganz kleine Trippelschritte macht, ja. Es geht darum, eine unnötige Länge beziehungsweise bremsende Schritte zu vermeiden. Also Kadenz ist kein Selbstzweck, sondern einfach ein Hebel, um das Timing und die Lastverteilung zu verändern, zu optimieren. Ja, im Prinzip auf Eis kommst du mit vielen kleinen, kontrollierten Schritten oft stabiler voran als mit riesigen Ausfallschritten. Und so ist es auch beim Laufen. Wenn du die richtige Schrittfrequenz hast, läufst du damit einfach effizienter, als wenn du eine Riesenschrittlänge machst und du letztendlich dann ja dir selber oder dich selber ausbremst. Also praktisch heißt es auch, wenn du stark overstridest oder häufig auf hohe Stoßbelastung reagierst, kann eine kleine Kadenzanpassung sinnvoll sein. Ja, also das ist ganz wichtig. Ne? Also Shinsplints, Knieprobleme, vielleicht auch eine entzündete Hüfte geht oft einher mit einfach mit sehr viel Stoßbelastung. Wenn der Körper nicht gut abfedern kann, weil man keine vernünftige Laufhaltung hat, dann könnte die Kadenz ein wichtiges Thema sein, ja, was letztendlich dazu führt, dass du einfach besser wirst. Hälfte, Long Runs. Also Long Runs bauen nicht nur Ausdauer, man könnte sagen, sie bauen Infrastruktur. Also viele denken beim Long Run nur an einer mentalen Herausforderung oder mehr Kilometer sammeln. Aber in Wahrheit trainierst du damit so tiefgreifende strukturelle Anpassungen, also mehr Kapillarisierungen, ja, mehr oxidative Enzyme, mehr mitochondriale Kapazität und einfach eine bessere Ermüdungsresistenz über lange Dauer, ja. Und Kapillaren sind die feinen Blutgefäße rund um die Muskelfasern. Mehr davon bedeutet, Sauerstoff, Substrate und Stoffwechselprodukte können letztendlich effizienter transportiert werden. Gleichzeitig steigt mit regelmäßigem Ausdauertraining auch die mitochondriale Dichte bzw. die Funktion, also die Fähigkeit, Sauerstoff wirklich zur ATP-Produktion zu nutzen, also zur Energiegewinnung zu nutzen. Also der Long Run ist deshalb keine reine Fleißarbeit, sondern ein infrastruktureller Großauftrag für dein System. Und wenn du zu schnell läufst, verschiebt sich der Reiz eher Richtung Ermüdung. Wenn du ihn also unpassend läufst, baust du das Netzwerk, das spätere Tempo überhaupt erst tragen kann. Ja, also wenn du vernünftig machst, sorgst du dafür, ja, dass das spätere Tempo, was du mal oder was du für deine Schwell- und deine VO2 Max-Session machst, dass das überhaupt zur Geltung kommt. Kannst dir auch wieder vorstellen, stell dir eine Stadt vor und bevor der Verkehr schnell und sicher von A nach B kommt, brauchst du natürlich Straßen. Du brauchst Brücken, du brauchst Tunnel, du brauchst Versorgungsleitungen und genau das sind die Kapillaren und die Mitochondrien in deinem Körper. Und praktisch heißt das, der lange Lauf ist nicht deshalb wertvoll, weil er hart ist, sondern weil er lang genug ist, um dein System zu Umbaumaßnahmen zu zwingen. Ja. Punkt Nummer 11, auch ganz wichtig, der Fettstoffwechsel. Also Fettstoffwechsel bedeutet nicht gleich, ich laufe langsam bei niedriger Intensität, sondern es bedeutet letztendlich, den kleinen Tank zu schonen. Was meine ich damit? Also dein Körper hat einfach nur begrenzte Glykogenspeicher. Ja, also wir können nur eine bestimmte Energiedichte an Kohlenhydraten bzw. an Zucker speichern, aber wir haben einfach riesige Fettreserven. Und gerade für längere Belastung ist deshalb nicht nur wichtig, wie groß dein Benzintank ist, ja, sondern auch, wie gut du in einem moderaten Tempo auf den Dieseltank zurückgreifen kannst. Und Training verbessert genau diese Fähigkeit. Mehr Fettverbrennung bei submaximaler Belastung und letztendlich dann geringere Laktatwerte und wir können damit auch in Anführungszeichen Glykogen sparen. Ja? Und physiologisch heißt das, mit Ausdauertraining verändern sich letztendlich die Enzymausstattung, Mitochondrien, Transporter und die Fähigkeit letztendlich Fette zu mobilisieren und zu oxidieren, also verbrennen zu können. Das bedeutet nicht, dass Kohlenhydrate unwichtig wären, sondern eher im Gegenteil, dass bei einem hohen Tempo sind sie natürlich auch entscheidend. Also wir brauchen natürlich auch Kohlenhydrate, gerade bei ganz, ganz intensiven Belastungen. Aber je besser dein Fettstoffwechsel bei einer moderaten Intensität arbeitet, desto weniger zwingst du deinen Körper, früh und unnötig viel Zucker bzw. Glykogen zu verheizen. Und gerade bei Halbmarathon, Marathon oder einem Ultrabereich ist das wichtig, ja. Also wir müssen den Körper da einfach beibringen, dass wir eben verschiedene Bereitstellungsmöglichkeiten haben. Und je besser der eine funktioniert, hilft er dann auch zwangsläufig den Zuckerstoffwechsel auch zu optimieren. Ne? Also du hast im Prinzip zwei Tanks in deinem Auto. Du hast einmal so einen Renntank, ja. Und du hast einen riesigen Langstreckentank. Und einfach kluges Training sorgt dafür, dass du den kleinen Tank nicht auf den ersten 30 Kilometern leer fährst. Praktisch heißt das, lockere und längere Läufe sind ein Hauptwerkzeug, um die metabolische Geduld zu trainieren. Wir versuchen, also wenn wir diesen Tank haben, der für, ich sag mal, kleinen Speicher hat, aber der maximale Leistungsfähigkeit bringt. Und wir versuchen den natürlich so weit zu schonen, dass wir den dann irgendwann später abrufen können. Ja, und wenn wir das über das Fettstoffwechseltraining machen, lernen wir oder bringen wir unserem Körper dabei natürlich die Fette auch einfach zu nutzen und schaffen es damit einfach, ja, mit dem Glykogenspeicher länger auskommen zu können. Und je länger die Belastung geht, desto ja, länger können wir auch eine gewisse Leistung aufrechterhalten. Und gerade so viele, die vielleicht nur 5 oder 10 Kilometer rennen, die haben vielleicht gar nicht so einen guten Fettstoffwechsel und die laufen sich dann relativ schnell leer über diesen schnellen Tank und können vielleicht relativ schnell 5 und 10 Kilometer laufen, aber sobald es dann in Richtung Halbmarathon geht, können sie einfach diese Leistung nicht mehr aufrechterhalten, weil sie einfach viel zu früh schon einfach ihre ganzen Reserven aufbrauchen. Und wenn du halt eben regelmäßig trainierst, deinen Fettstoffwechsel zu optimieren, dann hilfst du damit auch, deinen Glykogenspeicher letztendlich zu optimieren. Punkt Nummer 12. Krafttraining macht Läufer nicht nur stärker, sondern auch hier wieder ökonomischer. Ja, also Krafttraining wird von vielen Läufern entweder überschätzt oder unterschätzt. Und die saubere Wahrheit ist einfach, es macht dich nicht automatisch direkt zu einem besseren Läufer, aber es kann deine Laufökonomie, deine Kraftübertragung oder deine Belastungsverträglichkeit einfach deutlich verbessern. Aktuelle Studien zeigen auch, berichten vor allen Dingen von Vorteilen, dass es auch neuromuskuläre Qualitäten hat. Also die Evidenz zur reinen Verletzungsprävention, speziell bei Läufern, ist letztendlich ja stark davon abhängig, wie intensiv du auch dein Krafttraining ausführst. Ne? Brauchen wir wahnsinnig viel Krafttraining? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nur, ich sag mal in Anführungszeichen, nur eine Übung oder Stabübung? Auch nicht. Ja, also es muss ein guter Mix sein und wenn wir das gut einsetzen, dann hilft es natürlich für eine gute Verletzungsprävention, dass unser Laufstil auch ökonomischer wird. Ne? Und warum wirkt Krafttraining? Also beim Laufen musst du einfach in sehr kurzer Zeit eben Kräfte aufnehmen und wieder abgeben. Ne? Stärkere Waden, stärkere Hüftstrecker, Oberschenkel und Rumpf verbessern letztendlich die Fähigkeit, die Kräfte eben dann zu kontrollieren. Und zusätzlich kann halt eben Krafttraining auch die Steifigkeit, also den Muskeltonus, ja, einfach positiv beeinflussen. Und damit eben diese elastische Rückfederung, also im Prinzip auch Wadentraining, Achillessehne, ne? Also das Ergebnis ist oft nicht mehr Muskelmasse gleich mehr Speed, sondern einfach nur bessere Kraftnutzung pro Schritt. Und das bedeutet dann wieder, wir haben einfach weniger Energieverlust und können die Energie einfach eben auch in Geschwindigkeit umsetzen. Ne? Ein Haus kann das schönste Dach haben. Wenn die tragenden Säulen weich und instabil sind, dann wird alles wackelig. Und deine Muskulatur sind genau diese Säulen. Ja? Das heißt, praktisch gesehen, also 2 kurze, saubere, geplante Einheiten pro Woche sind für viele Läufer sinnvoller als sporadische, in Anführungszeichen, Monster-Workouts, wenn ich mich mal so richtig abschieße. Punkt Nummer 13, kurze Sprints. Eben auch schon gehört, wir haben über Strides gesprochen, über mal einen kurzen Reiz setzen, mal wirklich schnell zu laufen. Diese kurzen Sprint trainieren halt eben auch dein Nervensystem und eben nicht nur deine Geschwindigkeit. Also viele Läufer laufen zu selten wirklich schnell. Ne? Also nicht im Sinn von noch ein hartes Intervall mehr, sondern im Sinn von kurzen, aber technisch sauberen Sprint oder Stride reizen. Also diese verbessern vor allem die neuromuskuläre Koordination, also wie effizient dein Gehirn Muskelfasern rekrutiert, in welcher Reihenfolge und in welchem Timing sozusagen. Ja, also das ist auch total wichtig, auch mal so einen Reiz zu setzen. Also im Körper heißt das so viel wie, du trainierst auch die schnellen Fasern, also so hohe Feuerraten im Nervensystem, also die Schrittkraft, die Bodenkontaktqualität und auch die Laufökonomie ist da wieder stark dran involviert sozusagen. Also entscheidend ist der Unterschied zu, in Anführungszeichen, Ballon. Ein 20-Sekunden-Stride mit voller Erholung ist im Prinzip ein total metabolischer Reiz, ja, sondern eher ein Qualitätsreiz einfach für mehr Koordination und Kraftfluss. Ne? Und wenn du vielleicht an einem Punkt bist, wo du sagst, ich kann eigentlich gar nicht so richtig sprinten oder schnell laufen, dann ist es einfach eine koordinative Fähigkeit, die du vielleicht ab und an mal machen musst, weil wenn dein Körper das auch kann, hilft das auch irgendwann für dein normales Laufen. Deswegen sollte man auch eben einfach mal kurze Sprints eben einbauen, wenn man gut aufgewärmt ist. Punkt Nummer 14, auch das habt ihr schon gehört, HRV. Die HRV, die Herzfrequenzvariabilität, zeigt dir eben nicht nur deine direkt deine Fitness, sondern eher deinen aktuellen Zustand. Ja, also die Herzfrequenzvariabilität, also HRV wird einfach, ja, oder man könnte auch sagen, ist so ein bisschen das Orakel. Und die zeigt einfach, wie die einzelnen Schläge letztendlich auf Reize reagieren. Das läuft immer autonom ab. Und die HRV ist im Prinzip, wie könnte man es auch sagen, also die HRV ist wie die Federung im Auto. Wenn man wieder beim Fahrzeug, beim Auto, ich liebe diese Beispiele einfach. Eine gute Federung heißt nicht, dass der Motor stärker ist, ja. Aber sie zeigt letztendlich, wie gut das Fahrzeug mit Belastung und Unebenheiten umgehen kann. Ja, also diese Federung in unserem System zeigt jetzt nicht, ob wir gute oder schlechte oder viel Power oder wenig Power haben, sondern es zeigt letztendlich nur, wie wir auf die Anforderung reagieren können. Ja, und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Nutze einfach HRV-Werte, um zu sehen, wie arbeitet dein System gerade im Hintergrund. Ne? Ist es gestresst? Läuft es aus dem Ruder? Bist du gut drauf? Bist du schlecht drauf? Ne? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Punkt Nummer 15, die Mitochondrien. Ja, die Mitochondrien sind wirklich essentiell wichtig. Das ist im Prinzip das sind deine Kraftwerke. Je besser deine Kraftwerke funktionieren, je mehr Kraftwerke du hast, desto mehr Leistung bringst du einfach. Je älter wir werden, desto abgenutzter sind die Kraftwerke. Sie funktionieren nicht mehr so gut. Deswegen ist es ja auch, wenn wir älter werden, unsere Leistungsfähigkeit nimmt dann auch ab, ja. Und wenn Läufer einfach über die Form sprechen, meinen sie oft, ich sag mal, Tempo, Puls oder VO2 Max. Aber ganz unten in der Zelle entscheidet etwas viel Grundlegenderes. Wie gut können deine Mitochondrien letztendlich Sauerstoff in nutzbare Energie umwandeln? Und darum geht es. Ja, also die Mitochondrien produzieren letztendlich ATP, also Energie. Und je leistungsfähiger und zahlreicher sie sind, desto besser kann dein Körper bei gegebener Belastung Energie, ja, ich sag mal, ohne massive metabolische Unordnung einfach eben bereitstellen. Aber mehr Mitochondrien heißt nicht automatisch Höchsttempo, aber sie bedeuten einfach eine geringere relative Belastung bei einem moderaten Tempo, eine bessere Fettoxidation, oft auch eine geringere Laktatansammlung und vor allen Dingen auch eine bessere Erholung zwischen Belastungen, ne? Genau deshalb ist ja auch so Zone 2-artiges Training trotz aller Social-Media-Übertreibung biologisch relevant. Ne? Also es setzt einfach einen zentralen Reiz für diese zellulären Kraftwerke. Ne? Also eine Stadt mit mehr modernen Kraftwerken kann einfach viel mehr Strom stabil liefern, ohne dauernd halt eben so ein Notaggregat anzuschmeißen. Ja? Und praktisch heißt das, wer nur auf harte Einheiten setzt, ne, der trainiert oft nur das Dach seiner Leistung, aber einfach zu wenig, ja, den Maschinenraum, letztendlich zu wenig auch die Mitochondrien, was über eine leichte Intensität stattfindet. Punkt Nummer 16, und wir kommen jetzt auch schon langsam Richtung Ende, ne? Also Ausdauer wächst langsam, weil ja echte Umbaumaßnahmen einfach biologisch Zeit brauchen. Ne? Geduld ist für viele ja auch ein echt schwieriges Thema. Geduld haben wir ja meistens nie. Wenn wir mal 2-3 Tage nicht trainiert haben, dann heißt es dann gleich, oh, ich verliere Form. Aber viele Läufer trainieren ein paar Wochen gut und erwarten dann einfach einen linearen Leistungssprung. Das Problem einfach ist, das System, ja, also die Ausdauer, die braucht einfach eben Zeit. Also Mitochondrien, Enzyme, Kapillare, die Herzstruktur, Sehnenanpassung, die Ermüdungsresistenz und eben einfach diese Ökonomie entwickeln sich über Wochen, Monate, Jahre. Also es braucht einfach Geduld. Und warum dauert das? Weil der Körper eben, ja, mal nicht eben ein Software-Update macht, sondern einfach komplett Gewebe umbaut. Das ist einfach aufwendig, das ist energieabhängig und nur stabil, wenn eben Reiz und Erholung wiederholt zusammenpassen. Deshalb können eben kurzfristige Formschübe mal vorkommen, aber die größte und die robuste Ausdauerbasis entsteht selten schnell. Das muss man einfach so sagen. Wer ständig einfach das Programm wechselt, der zerstört oft genau diese Anpassung. Ja, also wenn ich jetzt 3-4 Wochen trainiere und dann ich das Gefühl habe, boah, nee, der Trainingsplan, der funktioniert, das ist kacke, ich mache mal was anderes 3-4 Wochen, dann mache ich doch mal was anderes 3-4 Wochen. Ja, also wenn du zu früh die Flinte ins Korn schmeißt, dann hast du eben gar keine. Manchmal brauchst du halt eben auch 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, manchmal sind es auch 6 Monate, manchmal brauchst du auch ein ganzes Jahr, bevor der Knoten platzt, ja. Das ist einfach auch ein wichtiges Thema und da muss man einfach Geduld haben. Punkt 17, trinken, Flüssigkeitshaushalt, auch total wichtig, ja. Also zum Thema Hydration gibt es ja auch ganz, ganz viele Fakten, was man alles so zu sich nehmen muss, ne. Also gerade trinken ist auch ein wichtiger Faktor. Wir müssen unserem Körper, ne, an erster Stelle kommt ja unser Sauerstoff, unsere Atmung. An zweiter Stelle kommt dann schon der Flüssigkeitshaushalt. 70% irgendwie bestehen wir aus Wasser. Und das kommt noch lange vor der Nahrungsaufnahme, ne. Wenn wir 3 Tage keine Flüssigkeit zu uns genommen haben, sind wir ausgetrocknet. Ist es total wichtig, viel zu trinken, ne. Also physiologisch passiert Folgendes: Wenn du einfach dehydriert bist, sinkt das Plasmavolumen. Dadurch muss dein Herz oft schneller schlagen, um letztendlich die gleiche Leistung aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wird aber ja die Wärmeregulierung schwieriger, weil eben halt auch Schweißproduktion und die Hautdurchblutung einfach in Konkurrenz zu deiner Muskeldurchblutung stehen. Das führt halt eben zu höheren Herzfrequenzen, stärker wahrgenommene Anstrengung und auch eine Art kardiovaskulärem Drift. Ja, also wenn du eine lange Trainingseinheit machst und nach hinten raus merkst du, boah, das steigt richtig an, kann das auch damit zusammenhängen, dass du vielleicht Flüssigkeitsverlust hast, dass du nicht genug getrunken hast. Es kann aber auch sein, dass deine Körperkerntemperatur höher wird, dass dein Blutdruck steigt und einfach schneller anfängt, das Blut versucht durch den Körper zu jagen. Ne? Also das ist dann auch immer so ein Phänomen, was man sehen kann. Ne? Also deswegen ist Trinken total wichtig. Kommen wir zu Punkt 18, Koffein. Ja, auch ein spannendes Thema. Also Koffein wirkt nicht nur wachmachend, sondern es verändert auch so ein Stück weit die Wahrnehmung von Belastung. Also warum ist das so? Also Koffein blockiert unter anderem halt eben auch ein paar Rezeptoren. Und diese Rezeptoren ist letztendlich, an Müdigkeit und Schläfrigkeit beteiligt. Also wenn dieser Signalweg gedämpft wird, sinkt oft die wahrgenommene Anstrengung. Also die Wachheit steigt und du kannst hohe Leistung subjektiv etwas länger ertragen. Dazu kommt natürlich dann auch noch mögliche Effekte auf das zentrale Nervensystem, also auf die Aktivierung und in manchen Situationen auch auf die Muskelfunktion. Und der Punkt ist eben wichtig. Koffein macht deinen Körper nicht, in Anführungszeichen, magisch fitter. Er verschiebt einfach ein Stück weit die Wahrnehmung und die Steuerungslandschaft in deiner Leistungsfähigkeit. Ne? Also man könnte auch ein bisschen sagen, Koffein ist kein stärkerer Motor. Es ist eher, als würde jemand die Handbremse ein kleines Stück lösen und die Windschutzscheibe so ein bisschen klarer gestalten. Das heißt, es lockert so ein bisschen dein Betriebssystem, ne? Und praktisch heißt das, im Training sollte man das testen und dann kann auch im Wettkampftag kann auch Koffein tatsächlich dazu führen, dass es halt eben eine Möglichkeit ist, eine kleine Leistungssteigerung zu haben. Punkt Nummer 19, deine Hüfte. Ja, die Hüfte ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt, ja, Oberkörper und Unterkörper, und die Hüfte ist letztendlich im Prinzip das Lenkrad deiner Laufbewegung, und viele Laufprobleme fühlen sich am Knie, am Schienbein oder an den Füßen an, aber die Ursache liegt nicht selten weiter oben, sondern Forschungen zeigen einfach auch, dass eben immer Zusammenhänge zwischen der Hüfte und bestimmten Laufbeschwerden eben zusammenhängen. Und warum ist das so? Also die Hüfte kontrolliert letztendlich, wie dein Oberschenkel unter Last geführt wird. Ja, also wenn die seitliche Stabilität schwach ist, dann kippt das Becken halt eben leichter ab. Der Oberschenkel rotiert ungünstig, das Knie folgt dann dieser Kette. Ja, also wenn das Becken kippt, die Oberschenkel rotieren, dann hat man eine X-Beinstellung eventuell, ja, und dann setzt man die Füße auch anders auf und dann entstehen halt eben oft Probleme. Und deswegen solltest du auch dich um deine Hüfte kümmern. Also gerade auch die Muskulatur rund um deine Hüfte, deine Beweglichkeit, deine Mobilität, und die Hüfte ist einfach so der Dreh- und Angelpunkt. Und deswegen ist die Hüfte einfach für ganz, ganz viele Dinge verantwortlich, wenn man vielleicht eine Verletzung hat, was man oft gar nicht so sieht. Deswegen kümmere dich auch um deine Hüfte. Und ja, der letzte Punkt ist eigentlich nicht spektakulär, aber wir brauchen, oder Fortschritt ist oft einfach eine Frage von dranbleiben. Ja? Und warum ist das einfach biologisch so? Weil jeder einzelne Trainingsreiz oder jede einzelne Trainingszeit, die ist halt eben sehr klein. Und die Magie entsteht in der Aufsummierung, ja, ein bisschen mehr Schlagvolumen, eine etwas bessere Kapillarisierung, eine leicht verbesserte Ökonomie, stabilere Sehnen, ein besseres Pacing, mehr Erfahrung mit Ermüdung oder eine bessere Regeneration. Und nichts davon fühlt sich an einem Tag spektakulär an. Aber über Jahre verändert es sich und verändert sich dein Leistungsniveau. Also das, was ich als kleiner Junge über Lauf-ABC, über Koordination gelernt habe, ja, das hat sich aufsummiert. Und heute hilft es mir dabei, einfach sehr ökonomisch laufen zu können, weil ich das über Jahre gemacht habe. Ja, also du brauchst einfach so ein bisschen Geduld. Ja. Und wenn du es richtig machen willst und du dir diese 20 Punkte einfach nochmal zu Herzen nimmst und du dir sagst, ja, da waren jetzt nochmal viele Punkte dabei, wo ich drauf achten kann, dann bist du schon mal einen Schritt weiter. Und ich kann nur nochmal sagen, ich habe sehr viel Arbeit in den Online-Kurs gesteckt. Und wenn du sagst, hey, ich hätte gern diesen Leitfaden oder dieses Handbuch, dann gönn dir das, dann beschenk dich selber, lass dir den Kurs schenken. Und dann findest du ganz, ganz viele Punkte, wie du dein eigenes Training optimieren kannst. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge etwas mit auf den Weg gegeben. Ihr konntet damit euren Long Run auch mal machen. Die ist nämlich heute sehr lang geworden, die Folge. Tatsächlich sehe ich hier gerade. Und ich sage danke. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und wir sehen uns dann im Online-Kurs. Freue ich mich schon. Also, macht's gut und bis die Tage.